Hallo liebe Podcast-Hörer, ich möchte euch alle begrüßen zu einem neuen Podcast, heute zu einem sehr aktuellen Podcast. Ja, ich bin froh, dass ich heute den Marco Hammer im Call habe. Marco, grüß dich.
Hallo Klaus.
Deswegen so aktuell, weil seit Dienstag ist es offiziell in der Presse, es gab was Neues, dass die Firma einen neuen Besitzer hat, einen neuen Eigentümer, aber da wird Marco gleich wieder mehr erzählen. Marco ist Geschäftsführer der Oikos Group, ja, das mehrere Unternehmen beinhaltet, Firma Hansehaus, Beam Zinker und Living, das ist richtig gesagt, Living House, richtig, perfekt, die drei Firmen, die europäisch unterwegs sind, ein großes Unternehmen, das zusammen über 400 Millionen Umsatz macht, 1300 Mitarbeiter hat. Ja, aber mehr davon wird Marco erzählen. Deswegen sehr spannend und danke, dass du nochmal hier bist. Marco, legen wir gleich los.
Ja, vielen Dank, Klaus, für die Einladung.
Drei Teile hat der Podcast. Zunächst will ich mal wissen, wie der Marco dorthin kommt, wo er heute ist. Mal vor Beginn, erzähl mal was von dir, Marco. Wie war so dein Lebenslauf bis hierher? Bitte. Ja,
gut, Klaus, geboren bin ich in 1970, aufgewachsen im Westerwald, ja, wo der Windsor kalt pfeift. Das heißt, ich näher mich dem Montabaur, sagt einem vielleicht was, wem dem es noch nichts sagt. Das ist so zwischen, genau in der Mitte zwischen Frankfurt und Köln. Eben aufgewachsen, sehr ländlich aufgewachsen, habe dann da Abitur gemacht, zwei Geschwister. Und habe dann Volkswirtschaftslehre studiert mit dem Schwerpunkt betriebliche Steuerlehre in Trier. Und danach hat es mich nach München verschlagen. Da habe ich 3 Jahre dann, gut zwischendurch war Bundeswehr, klar, vorm Studium noch. Und ich habe auch vorm Studium viel gejobbt. Also ein Jahr lang habe ich mir eine Auszeit genommen und bin da auf Montage gefahren zu der Zeit mit 20, ein Jahr Montage. Um eigenes Geld zu verdienen. Und damit habe ich mir dann auch Studium finanzieren können. In den Semesterferien war ich viel auf Montage. Von daher habe ich auch sowas wie eine kleine Kunststoffschlosserlehre, ja, aber also keine echte Lehre, sondern alles Praxiserfahrung und habe damit mein Studium finanziert. Nach dem Studium, Volkswirtschaftsstudium in Trier, bin ich dann nach München und habe da bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, damals Pricewaterhouse, eine von den großen internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften gearbeitet. Da habe ich nach dem Studium echt nochmal viel, viel Erfahrung sammeln können, viel gelernt. War eine sehr schöne Zeit, auch eine harte Zeit, aber wirklich auch eine schöne Zeit. Habe dann da das Steuerberaterexamen absolviert und auch den amerikanischen Wirtschaftsprüfer. Da war ich kurze Zeit in Juneau, das ist die Hauptstadt von Alaska. Habe da eben den amerikanischen Wirtschaftsprüfer gemacht und da hat es mich dann in die Industrie gezogen, ja, und bin da meinem Vorgesetzten damals, der mich echt da auch massiv unterstützt und gefördert hat, gefolgt in die Industrie. Und es waren ja damals so die Hype-Zeiten vom neuen Markt und bin damals dann zur Schörkuber-Gruppe gewechselt. Die Schörkuber-Gruppe ist vielleicht vom Namen an sich noch gar nicht so bekannt, aber es ist eine sehr spannende Gruppe, große Gruppe, auch im Sitz in München. Gehören die Arabella Sheraton Gruppe gehört dazu und auch die Paulaner Brauerei Gruppe gehört dazu, auch Kulmbacher, also Brauereistrang, Hotelstrang hatten die damals und auch Immobilien, also die Bayerische Hausbau und damals noch die Bayerische Immobilien AG hat dazugehört mit einem großen, sehr großen Immobilienvermögen über 2 Milliarden Euro. Was im Besitz der Schörkuber Gruppe war, also auch sehr, sehr eigenkapitalstark mit verschiedenen Beteiligung. Und da hatte ich dann verschiedene Positionen im Finanzbereich, weil von der Ausbildung halt her bin ich sehr finanzlastig, war dann da in verschiedenen Positionen tätig. Die vorletzte Position, bevor ich dann in die Fertighausbranche gewechselt bin, war bei Paulaner. In der Paulaner Brauerei war ich 3 Jahre als Leiter Finanz- und Rechnungswesen. Das war auch eine sehr, sehr schöne Zeit damals. Bis von 2003 bis Ende 2006. Und 2006 bin ich dann zu Hansehaus gewechselt. Hansehaus war damals auch Tochtergesellschaft von der Schörkuber Gruppe. Und da hat es mich eben dann hier in die Rhön verschlagen. Und bin dann Nach einem Jahr ist meine Frau mir damals dann gefolgt in die Rhön und jetzt eben seit 2006 in der Fertighausbranche, seit November 2006 für Hansahaus, seit mit dem Einstieg dann von Equistone bei Hansahaus und Biensenger, seit 2018 eben in der Gesamtverantwortung für Biensenger, Livinghaus und Hansahaus als CEO.
Oh, Wahnsinn. Wahnsinns Lebenslauf, ja.
Ja.
Ja. Vom Bier zu den Häusern, ja.
Genau. Hab damals meinen Heimtrunk, ja. Damals gab es ja, jeder, der bei den Brauereien arbeitet, kriegt ja Bier bis zum Abwinken. Ja, das habe ich damals alles für die Fertighausbranche aufgeben.
Große Aufgabe. Ja, und da haben wir uns auch das erste Mal kennengelernt, ja, 2006, genau. Als du zu der Hansehaus kamst. Ich bin seit 2001 für Hansehaus tätig und habe dort schon immer die Verkaufstrainings gemacht und so sind wir zwei zusammengekommen und ja, es ist schon einige Jahre her. Gut.
Danke.
Super, also danke mal für den ersten Teil. Musste ja ein bisschen schmunzeln, wo du gesagt hast, warst du Monteur. Ja, du warst auch erst ganz groß Monteur, im Fernsehen sogar sichtbar.
Ja, genau.
Das war auch spannend. Kannst du mal da was dazu sagen, wie das war? Also das fand ich richtig gut. Erzähl mal was dazu.
Ja, das war ja, du spielst auf die meine Zeit dabei Undercover Boss an. Das war letztes Jahr im Ende Herbst, Oktober, November hat RTL kam auf uns damals bei Biensenker zu und hat gefragt, ob wir Lust haben, bei Undercover Boss mitzumachen. Und das fanden wir spannend und haben das dann auch gemacht. Und dann war ich eben gute zwei Wochen als Undercover Boss bei Biensenker auch auf verschiedenen Baustellen in der Produktion unterwegs und habe mich mal an die alten Monteurszeiten erinnert gefühlt. Da muss ich zugeben, damals war ich ein bisschen sportlicher unterwegs und musste auch nicht so viel Gewicht mit mir rumtragen. Ja. Aber war wieder mal eine tolle Erfahrung, aber war auch gut, als es vorbei war.
Okay, das glaube ich. Aber man glaubt, man kriegt dann auch wieder Respekt vor denjenigen, die das wirklich tagtäglich da draußen machen. Ja, ich habe ja auch das gelernt und habe das alles durchlebt und deswegen habe ich immer wieder Respekt vor dem, der jeden Tag da Handwerk hat und auch körperlich arbeitet. Also alle Respekt, da sind wir, schwäbisch gesagt, wir Sesselfutzer dann schon öfters mal im Warmen und schon haben den angenehmen Teil. Und wenn man halt dann Entscheidungen trifft, wie ja du auch jeden Tag treffen musst, auch über Mitarbeiter, dann glaube ich, dass man dann auch den Respekt mit einbindet.
So ist es. Also das, wenn man es selber mal gemacht hat, kann ich jedem nur empfehlen, das erdet auch nochmal, ja. Und also man kriegt halt, aber den, ich glaube, den hatte ich eigentlich wirklich schon auch durch meine Tätigkeit früher. Ich habe den Respekt vor den Kollegen draußen, die bei Wind und Wetter unsere Häuser aufbauen für unsere Bauherren. Also das ist harte Arbeit, ja, und deswegen größten Respekt für die Kollegen draußen.
Super. Also, danke. Jetzt kommen wir zu unserem zweiten Teil, was ja unser Hauptteil ist, damit die Hörer so einen Mehrwert haben und mal einen Einblick kriegen in eins. Und da möchte ich eins mal heute hochhängen. Ja, die meisten meiner Hörer oder meine Kunden sind Familienunternehmen, ja, Familieninhaber geführt. Teilweise haben sie einen Geschäftsführer auch, aber trotzdem gibt es da eine Familie dahinter. Jetzt ist es bei Hansehaus so, als ich auch dazu kam, war das auch schon bei der Schörkuber-Gruppe. Mhm. Also ich nenne das mal Private Equity oder ich nehme die deutschen Worte dazu, eine Beteiligungsgesellschaft, ja. Mhm. So, und eine Beteiligungsgesellschaft, die sind ja im Hintergrund. Kannst du mir jetzt mal oder uns erklären, was ist eigentlich der große Unterschied zwischen einer Beteiligungsgesellschaft und einem Familienunternehmen?
Also Schörkuber selber war ja eigentlich keine Beteiligungsgesellschaft, sondern Schörkuber ist ein Familien, ist tatsächlich ein Familienunternehmen. Ist zwar sehr, sehr groß, ja, aber damals war es ja im Alleinbesitz von Stefan Schörkuber, heute seine Frau, nach dem frühen Tod von Stefan Schörkuber, ist es ja Besitz von der Frau, ist tatsächlich ein familiengeführtes Unternehmen. Zwar ein sehr, sehr großes, aber familiengeführt. Dann Hansehaus wurde ja dann 2015 damals von einem Private Equity Unternehmen, das war damals Adcuram, gekauft. Adcuram hat damals auch schon erst Bienzenka gekauft und dann eben Hanse Haus, der Schirkuber Gruber, abgekauft. Und eine, also Private Equity, ja, privates Beteiligungskapital, steht ja für diese Firmen sammeln Gelder von Privatanlegern, vermögenden Privatanlegern, aber auch von institutionellen Investoren. Also institutionell heißt ja Banken, Versicherungen, also Institutionen, die gewerblich Geld anlegen. Das sind eben die großen Banken, die großen Versicherungen oder auch private vermögende Familien, die sich über Private Equity, über Fonds an Unternehmen beteiligen. Und im Unterschied zu Fremdkapital, Private Equity macht es eben zu einem gewissen Teil mit eigenem Kapital, also mit eigenen Geldern und finanziert auch über Banken dann diesen Unternehmensankauf. Und Adcuram hat damals schon erkannt, ja, dass die Branche immer interessanter wird und hohe Zuwächse hat. Also wir haben ja, wenn man sich das anschaut, in den letzten 10 Jahren ist ja der Fertighausmarkt mit einem CAGR, also mit einer Durchschnitt, merkst du schon, ich komme immer mit den englischen Begriffen, ja, das kommt eben aus der Private Equity Branche, mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 5,3% gewachsen, während die konventionellen Hersteller vielleicht mit 0,7, 0,8% in den letzten Jahren wachsen. Also Fertighaus viel, viel stärker, und das haben die Private Equity Investoren früh erkannt. Und ein Geschäftsmodell von denen, das sind sogenannte Carve-Outs. Ja, Carve-Out heißt, man löst aus Konzernen sowas wie ungeliebte Tochtergesellschaften, unterbewertete Tochtergesellschaften, Nebentätigkeiten aus dem Konzern raus. Und das hat beispielsweise damals Adcuram mit Hanse Haus getan. Ja, sie haben Schirkuber, wollte Hanse Haus damals verkaufen, Adcuram hätte es gerne gehabt. Und so kamen eben zwei passende zusammen. Und dasselbe eben auch davor bei Bienzenka. Bienzenka wurde von Adcuram gekauft, haben ja dann Bienzenka auch vom Aktienmarkt genommen über einen sogenannten Squeeze-Out. Ja, das heißt, die haben die Aktionäre ausbezahlt und haben dann, Adcuram hat dann eben die beiden Hanse Haus und Bienzenka erworben und dann schon, das Ziel von Private Equity ist natürlich immer Geld verdienen. Ja, und Geld verdienen heißt Marktchancen sehen und Firmen auf Fitness trimmen. Also die Schlagzahl in den Private Equity Jahren, die ist schon sehr, sehr hoch, ja, weil Private Equity immer das Ziel hat, in 4-5 Jahren das Unternehmen mit Gewinn zu verkaufen und in dieser Zeit das Unternehmen so stark wie möglich zu entwickeln. Und deswegen ist natürlich auch das Interesse an Wachstum, an Marktchancen, aber auch an Investitionen, an Weiterentwicklungen enorm hoch, aber auch die scheuen sich natürlich auch nicht, Veränderungen anzustoßen. Ja, also auch Mitarbeitermanagement auszutauschen, wenn es eben nicht so läuft, wie sich das der Beteiligungsgeber vorstellt. Da wird sehr schnell reagiert, um eben das Unternehmen so schnell wie möglich nach vorne zu bringen.
Ich fasse jetzt mal zusammen. Also das eine war Schirkuber, das Familienunternehmen, das sich beteiligt hat. Das andere ist eine reine Beteiligungsgesellschaft, das dann für Investoren nicht auf dem Aktienmarkt, sondern eher für institutionelle oder, wenn ich jetzt, sage ich mal, sehr vermögend bin, wahrscheinlich werde ich jetzt nicht mit 1.000 Euro jetzt daherkommen können bei der Private Equity. Wo beginnt das, dass ich da sagen kann, da kann ich jetzt mein Geld anlegen? Also ungefähr.
Ich würde schon sagen, siebenstellig, ja, denke ich. Aber ja, es gibt auch Möglichkeiten. Du kannst dich ja auch an BlackRock-Aktien oder Blackstone-Aktien kaufen. Ja, die machen nichts anderes. Also du kannst auch dich als mit kleinem Geld an Beteiligungsfirmen einkaufen. Aber wenn du als Vermögender einsteigen oder denke ich schon, dass es im siebenstelligen Bereich und deutlich drüber sogar sich bewegt.
Okay, also gut. Das heißt, da muss ich vermögender sein, dann kann ich auch direkt an der Private Equity gehen, die dann sich wieder an diesen Unternehmen beteiligen. Und so gesehen ist es ja so, ist ja bekannt, dass das Unternehmen, das kauft, gehebelt mit Fremdkapital, ja?
Mhm, genau.
und ihr dann natürlich dementsprechend wachsen, produktiver werdet und somit dann das Unternehmen wieder langfristig verkauft wird. Heißt aber im Umkehrschluss, was ich gehört habe, fördert es natürlich das Unternehmen, immer produktiver zu werden, ja?
Ja.
Prozesse und vielleicht auch flexibler, was vielleicht bei meinem einen oder anderen Unternehmer dann, wenn es gut läuft, ja, dann lassen wir es halt so, wie es ist. Also da ist es ganz klar auf Produktivität und auf Mehrertrag ausgerichtet. Ja?
So. Genau, also da muss ja, jeder kann ja immer nur von seinen Erfahrungen reden. Und ich sehe schon, auch bei uns in der Fertighausbranche gibt es ja sehr, sehr starke familiengeführte Unternehmen, die auch sehr, sehr erfolgreich sind, ohne die hier nennen zu wollen. Ja, aber das sind, wir haben schon starke Wettbewerber, die auch sehr erfolgreich sind. Aber wenn ich jetzt von mir selber rede, die Erfahrungen, sag mal, im Bereich Schürkuber waren wir bei Hansahaus, sag mal, eher die kleine, ungeliebte Tochter. Ja, Entscheidungen waren, haben lange gedauert, bis die umgesetzt waren, sehr bürokratisch in Teilen auch, ja, und das ist ganz ehrlich mit Private Equity ganz anders. Private Equity, da gilt, wenn du eine gute Idee hast, und zeigen, wenn du den Private Equity Fonds, den zuständigen Director in dem Private Equity und das Komitee überzeugen kannst, von einer Idee, mit der man Geld verdienen kann, und dann sind die extrem schnell. Ja, also das war mit Adcuram wirklich eine tolle Zeit und mit Equistone vielleicht sogar noch besser. Sehr, sehr schnell und tolle Entwicklungen, die von denen dann auch unterstützt werden, nach dem Motto, die beste Idee gewinnt, und dann geht es echt schnell zur Sache.
Okay, also das spricht immer absolut für das Konzept, dass man einfach Ideen schnell umsetzen kann, dass man schneller ist und dass es nicht so träge ist, wie das vielleicht in einem ein oder anderen Familienunternehmen auch ist, wie nach dem Spruch, haben wir schon immer so gemacht, ja, gilt da jetzt nicht, sondern da gilt die beste Idee. Gut. Was bedeutet das jetzt, Marco, für den Mitarbeiter von euch? Was ist jetzt der Vorteil? Ich bin jetzt der Auswahl, zwei große Fertighausunternehmen, egal ob es heißt Verkäufer, Bauleiter oder Projektleiter, ich hätte die Möglichkeit, ich habe die Qualifikation und könnte mir jetzt raussuchen, wo gehe ich jetzt hin, warum jetzt zu einem Private Equity geführten Unternehmen?
Private Equity heißt halt Marktchancen sehen und mitgestalten. Ja? Also das heißt, wir versuchen, und das Ziel von Private Equity ist eben zu wachsen. Wachsen, am besten das Ergebnis innerhalb von 3, 4, 5 Jahren zu verdoppeln. Wie kann man sowas machen? Das kannst du nicht machen, indem du das tust, was alle anderen tun, oder das tun, was du schon immer getan hast, sondern hier wird schon massiv investiert. Das heißt, Investitionen immer am Puls der Zeit, sehr viele Veränderungen, aber auch große Chancen. Wer da mitspielen will, und der kriegt dann auch in einem wachsenden Unternehmen, tun sich viele Chancen auch, natürlich für die Mitarbeiter, für Abteilungsleiter auf, ständig passiert was. Wer Spaß an Veränderung hat, in einem stark wachsenden Unternehmen, aber auch in einem ambitionierten Umfeld, dem kann ich Private Equity empfehlen.
Absolut, es spricht was dafür. Also wenn ich jetzt so meine Kinder habe und würde jetzt sagen, ja, aber wo gehst du jetzt hin und du willst dich weiterentwickeln als Person, ja, oder als Mitarbeiter, dann wäre das vielleicht ein Rat, woanders vielleicht stehen bleiben könnte. Ja, oder?
Bestimmt, wie gesagt, du willst jetzt zu sehr fahren. Es gibt auch starke Familienunternehmen. Also das, mein Klaus, du kennst sie genauso gut wie ich. Ja.
Genau so, ja. Ich will es jetzt bloß aber polarisieren, ja, also polarisieren im Vorteil von dem. Also das ist, das sehe ich genauso im Familienunternehmen, aber natürlich, weil ja öfters das eher negativ hingestellt wird, so, also diese anderen Worte heißen ja Heuschrecken und ja, die. Ja, und ich war ja, muss ja auch so fairerweise sagen, auch mal wo dabei, da ist es schief gegangen, ja.
Das kann immer sein. Also wenn du spielst auf die Kamper-Zeiten an, oder?
Ja, richtig.
Ja, genau. Das, ich meine, klar, das war, weißt du, 2007, 2008, ein sehr, sehr schwieriges Marktumfeld, ja. Auch Private Equity ist nicht gefeit, Fehler zu machen. Ja, die haben zu einer Zeit gekauft, als der Markt im Sinkflug war, Eigenheimzulage weg, Mehrwertsteuererhöhung und dann auch noch Finanzkrise. Da waren die Baugenehmigungen kamen am Anfang 2000er Jahre von 200.000 Ein- und Zweifamilienhäuser auf den Tiefpunkt auf 78 Überkapazitäten am Markt. Da musst du schon gut aufgestellt sein, um da durchzukommen. Das ist so, ja. Und wenn da gibt es auch viele Einschätzungen. Da ist keiner von gefeit. Das ist so.
Ja, und da kam natürlich das eine mit dem anderen zu, so, jetzt wird es wieder privat geführt und es läuft wieder. Ja, gut. Mhm. Also deswegen kann man ja das Netznetz eine favorisieren. Gut, was bedeutet das eigentlich für die Kunden? Für den Kunden, also Endkunde, sprich der Häuslesbauer.
Also ja, für den Endkunden ist es ähnlich wie auch für den Mitarbeiter. Bei einem Unternehmen, was Private Equity geführt ist, ist natürlich das Ziel Wachstum. Wachstum, ja, vor allem ein profitables Wachstum, weil nur dann kann ja der Private Equity Investor das Unternehmen in einer absehbaren Zeit mit Gewinn verkaufen. Also Profitabilität und Wachstum steht im Vordergrund. Ja. Und von daher ist auch für den Kunden klar, dass bei Private Equity die Unternehmen sehr modern geführt werden, mit hoher Innovationskraft und eben am Puls der Zeit sind. Also bei uns im Bereich Digitalisierung natürlich eine Riesenrolle spielt, die Verlagerung von Arbeit von der Baustelle ins Werk, Vorfertigung erhöht wird. Also das sind auch Vorteile, die dann am Ende der Kunde zu spüren bekommt. Aber wie gesagt, es gibt auch starke Familienunternehmen, aber im Durchschnitt, wenn du jetzt den Durchschnitt über alle Unternehmen ziehst, dann würde ich schon sagen, dass Private Equity geführte Unternehmen eine deutlich höhere Schlagzahl haben und viel schneller sind.
Okay. Das heißt jetzt auch, ich sage jetzt mal, ihr braucht jetzt auch, wo vielleicht beim Privaten anders sein kann, die brauchen eine Bank, wenn sie irgendwelche große Investitionen machen können, wenn sie es nicht aus dem Eigenkapital stellen können. Braucht ihr eine Bank noch oder ist der Bank dann nur im Hintergrund noch der Private Equity, die das wieder hebeln?
Wir finanzieren auch mit Banken, ja. Also du hast es ja schon angesprochen, den Leverage-Effekt, ja. Also das heißt, Private Equity ist natürlich schon daran interessiert, Eigenkapital nur in einem gewissen Verhältnis mit Fremdkapital einzusetzen. Also um das mal an einem Beispiel, kann man das schnell einsichtig erklären. Ja, nehmen wir an, ein Unternehmen kostet 300 Millionen Euro und du verkaufst es danach für 350, ja, und setzt nur eigenes Geld ein. Dann hast du 50 Millionen auf 300 Millionen verdient. Das heißt ungefähr ein 17, ja. Das heißt 6%. Und wenn du das aber schon anders finanzierst, das heißt, wenn du 100 Millionen eigenes nimmst und 200 Millionen Fremdkapital aufnimmst, dann verdienst du ja bei 350 Millionen Verkauf immer noch 50 Millionen, hast aber nur 100 Millionen mit eigenem Geld eingesetzt und hast direkt ein Leverage, also eine Eigenkapitalrendite von 50% gemacht. Das heißt, mit den 200 anderen eigenen Mitteln könntest du noch andere Firmen kaufen mit entsprechendem Fremdkapitaleinsatz. Das heißt, desto mehr Fremdkapital du kriegst, desto höher ist natürlich die Rendite unter der Voraussetzung, dass du die Fremdkapitalzinsen zahlen kannst. Und deswegen ist natürlich von deiner Frage, wenn wir investieren, haben wir über die, wenn jetzt zum Beispiel mit Goldman, wir haben ja einen Businessplan und stellen schon ziemlich klar dar, was wir die nächsten 18, 24 bis 36 Monate vorhaben. Und da wird entsprechendes Eigenkapital im Verhältnis mit Fremdkapital schon reserviert für entsprechende Investitionen. Also wir bauen jetzt beispielsweise das neue Werk. Und da wird es einen Mix zwischen Eigenkapital und Fremdkapital geben.
Okay, also gut. Das war ja die Frage dann, also quasi, ihr geht jetzt nicht zu der Sparkasse um die Ecke und sagt, noch, könnt ihr mir noch Geld helfen, weil das macht dann im Hintergrund die Private Equity für euch dann im Fremdkapital- oder Eigenkapitalverhältnis.
Gerade bei großen Finanzierungen schon, aber sag mal, wir haben schon auch Interesse mit den lokalen Sparkassen. Also gerade für uns ist es wichtig, ja, die lokalen Kontakte zu haben. Also wir binden schon auch Sparkasse ein, aber bei Großinvestitionen, jetzt beispielsweise das neue Werk, da greift unser Gesellschafter auch weltweit auf Banken zu.
Okay, ja, ganz klar. So, ja. Okay, jetzt mal in Zahlen gesprochen, hier 1.000, also die Presseveröffentlichung, 1.300 Mitarbeiter. Marco, ihr macht jetzt als Hansehaus, dass wir ein Gefühl haben, wie viele Häuser sind das jetzt oder wie ist das jetzt aufgeteilt?
Genau, es ist ziemlich 50-50, ja. Wie von den Häusern sind es 700 Hansehäuser und 800 von Bienzenker mit Livinghaus zusammen, ja. Vom Umsatz her, dadurch, dass Hansehaus ja in erster Linie schlüsselfertig verkauft, verteilt sich der Umsatz ziemlich genau 50-50 auf Hansa House und Dean Sanger. Also 200 Millionen bei Hansa House und 200 Millionen bei Dean Sanger mit Living House zusammen.
Ja, Wahnsinnsentwicklung. Als du begonnen hast 2006, da, ich glaube, da waren noch unter 300 Häuser oder so ungefähr.
Ja, das stimmt, ja. Also der Umsatz war mal bei 140 Millionen.
Ja, gut, man muss immer Stückzahl anschauen, weil Inflation, und das muss man ja auch inflationsbereinigt immer sehen, deswegen ist ja da vielleicht die Stückzahl doch der bessere Wert. Ja, also Wahnsinn.
Unter 300 Häuser damals.
Unter 300, ja, so habe ich das auch noch in Erinnerung. Gut, also Wahnsinnsverdoppelung, natürlich kommt Inflation und alles dazu, und die letzten Jahre durch NF und etc. haben wir ja natürlich auch eine ganz andere Ausstattung-Geschichte. Also Wahnsinnsentwicklung in Zahlen. Euer Käufer, euer Neuer, Goldman Sachs, also das habe ich dann, ich wusste ja schon, Gott sei Dank, der Podcast hat ja einmal nicht geklappt, muss ich gleich mal an die Podcast-Hörer sagen, Gott sei Dank, weil Marco hatte mir schon gesagt, es gibt was Neues, vielleicht ist ganz interessant, dass wir einmal den verschlafen haben, das um die 3 Wochen, und genau jetzt ist am Dienstag das bekannt worden. Und was mich jetzt am meisten gewundert hat, dass das jetzt Goldman Sachs, ein amerikanisches Haus, wahrscheinlich eine, oder vielleicht das größte Investmentbanking-Haus, weiß ich jetzt nicht, kauft ein Unternehmen um 400 Millionen. Also die haben ja sicher ganz andere Investitionen. Mhm. Wenn man da mal die Nullen dahinter sieht, mit 400 Millionen ist ja das jetzt nicht falsch verstehen. Klar, das ist, ihr seid ein großes Unternehmen in Deutschland und ein großes Fertighausunternehmen, gehört zu den ganz großen, aber für so ein Investmenthaus ist das ja, da fehlen ja die Nullen, oder? Und was sagt das eigentlich aus? Ja. Mhm. Bitte, Marco.
Ja, also ich denke schon, es ist auch ein Bekenntnis zu dem, was in der Fertighausbranche in den letzten Jahren geschaffen wurde. Also Fertighaus, wie gesagt, ein Investor investiert da, wo er Renditemöglichkeiten sieht. Und offensichtlich sieht jemand wie Goldman Sachs, die eben im deutschen Fertighausmarkt, jetzt eben bei uns, bei Oikos, aber insbesondere natürlich bei uns am deutschen Markt, in der Branche im modularen Bauen. Und das ist eben natürlich schon auch ein tolles Bekenntnis zu unserem Produkt und zu der Art und Weise, wie wir in unserer Branche bauen. Also von daher, kann auch der Bundesverband, finde ich, die Hosenträger schnalzen lassen. Also allein, was da in den letzten Jahren was wir an Reputation, an Qualität für unsere Branche aufgebaut haben, auch die Kunden, die das eben zunehmend sehen, sieht man ja auch offen an den Marktanteilen, die wir im Vergleich zu den konventionellen immer stärker gewinnen, ist es eine tolle Sache und ein Bekenntnis eben zu unseren Produkten. Finde ich echt, hat uns sehr, sehr erfreut, dieses auf so großes Interesse zu stoßen.
Mhm, mhm. Ja, also wenn ich jetzt mit meinen Kindern spreche und ist, über Aktien, was kauft man, dann kennen die natürlich Apple und Facebook und Silicon Valley Firmen, ja. Aber man braucht da gar nicht nach Silicon Valley, sondern muss bloß nach Schlüchtern fahren dann. Also das neue Silicon Valley ist Mitte Hessen oder ihr seid ja noch Bayern, dann Unterfranken, ja. Mhm. Oberleichtersbach, das, ne? Aber ja, das finde ich toll, und es heißt ja auch eins für die Branche, wenn man im Bau ist, und Corona, ja, ist das nächste Thema auch, wo läuft's? Also da können wir uns nicht beschweren, so wie war so das letzte Jahr für euch jetzt so in der Corona-Zeit, wie habt ihr das denn überstanden oder überlebt oder im Positiven?
Als Corona ist jetzt mittlerweile ein gutes Jahr, wo wir in Deutschland jetzt mit Corona unterwegs sind. Ich glaube, alle waren da am Anfang verunsichert, wir zumindest schon auch, weil keiner wusste, hey, was bedeutet das jetzt für uns? Und glücklicherweise sind wir in unserer Branche da wirklich sehr, sehr, sehr gut durchgekommen. Also bei uns, wir haben von Corona jetzt im Hinblick auf Auftragseingänge überhaupt keinen Einbruch gesehen, sondern im Gegenteil. Wir hatten tatsächlich 2020 ein Rekordjahr, sowohl vom Umsatz wie auch von den Auftragseingängen. Was wir am Anfang schon gemerkt haben, ist dann, als die erste Welle kam und gerade viele Kollegen, die wir auch aus Polen oder Tschechien haben, bei der Grenzschließung nicht mehr auf die Baustellen konnten. Das ist was wir gespürt haben. Aber wir haben natürlich auch einen großen Anteil eigener Kolonnen. Von daher konnten wir das sehr, sehr gut kompensieren und konnten dann auch wieder aufholen, sodass wir tatsächlich unsere Zahlen alle erreicht haben und auch glücklicherweise die Mitarbeiter weitgehend von Corona verschont waren. Wir hatten schon auch einige Fälle, gerade am Ende 2020, Anfang 2021 in unserer Produktion, aber haben sehr früh da eben, wir waren tatsächlich schon in der Lage, auch über internationale Kontakte 2020 Masken zu kaufen, die unseren Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Als du erinnerst dich vielleicht, am Anfang war es ja total schwer, überhaupt an Masken zu kommen. Wir hatten auch Desinfektionsmittel, wir haben diese Fieberthermometer, also schon sehr früh in der Produktion, wie auch an allen Eingängen von der Verwaltung gestellt. Wir konnten schnell auf Homeoffice umstellen. War halt auch ein Vorteil, Private Equity, wir sind in der Digitalisierung eben echt weit. Und von daher waren die Homeoffice-Lösungen für uns keine große Sache.
Okay, gut. So, Marco, meine Frage jetzt, wie erlebe ich jetzt einen Marco Hammer als Geschäftsführer? Beschreib mal deinen Führungsstil. Wie würdest du das jetzt definieren? Ich meine, du hast ja auf der anderen Seite klar deinen Führungsstil, du hast früher natürlich Führungsstile auch erlebt. Mhm. Aber jetzt wie erlebe ich dich, wenn ich jetzt Mitarbeiter bei dir habe?
Ich hatte das Glück, ja, dass ich einen Vorgesetzten hatte, der mich in den Jahren bei Pricewaterhouse, aber dann stark dann auch bei Schürrkuber massiv ausgebildet und unterstützt hat. Und habe von dem auch einen sehr demokratischen Führungsstil übernommen. Der hat sehr hart gearbeitet, ja, war da, hatte eine Vorbildfunktion für mich auch immer. Und ich hoffe, dass ich dem gerecht werde, indem ich versuche, genauso zu arbeiten. Das heißt, du hast ja schon gemerkt, ich habe es erzählt, ich habe ja einen Finanzhintergrund. Und als ich 2006, 2007 zur Fertighausbranche kam, war ich, glaube ich, schon gut unterwegs im Bereich Finanzen, hatte aber vom Fertighaus ja keine Ahnung. Also von daher ist es sehr, sehr wichtig, auch die richtigen Mitarbeiter, gute Mitarbeiter, verlässliche Mitarbeiter, Loyalität im Unternehmen zu haben und gemeinsam an einem Strick zu ziehen und am besten auch von einer Seite am Strick zu ziehen und nicht von jeweils von der Gegenseite. Das heißt, ich hatte das Glück, ja, dass es hier sehr, sehr starke Mitarbeiter gibt und die gibt es auch bei Bienzenker. Und deswegen kann man meinen Führungsstil, glaube ich, schon als einen demokratischen Führungsstil bezeichnen, wobei sehr lange diskutieren tue ich dann auch nicht. Am Ende muss auch eine Entscheidung getroffen werden. Aber ich lasse mich gerne überzeugen, höre mir auch verschiedenste Meinungen an, glaube auch Kritik offen gegenüberzustehen und von daher ja, ein demokratischer Führungsstil mit den richtigen Mitarbeitern an der richtigen Stelle, denke ich, das ist der Schlüssel, der Teamerfolg, das Team, was wir hier zusammengeschweißt haben in der Oikos, also das heißt bei Bienzenker genauso wie bei Hansaus, das ist die Basis für das, was wir in den letzten Jahren erreicht haben.
Okay. Wo siehst du die Engpässe im Bereich jetzt des Wachstums?
Gut, die Handwerkermangel ist natürlich in aller Munde und ich bin wahrscheinlich auch, wer sind wir noch nicht am Ende von Corona? Corona wird die mit dem, ich bin positiv optimistisch, also sehr optimistisch, dass wir bald wieder in Urlaub fahren können, aber die Nachwirkungen am Rohstoffmarkt, das kann schon noch kurzfristig ein Thema sein, ja, Versorgungsengpässe. Aber das wird schnell, also ich gehe davon aus, das wird ein kurzfristiges Thema sein. Mittelfristig wird der Handwerkermangel, das ist ein klares Thema, das heißt Arbeitskräfte, Ausbildung, aber auch das Thema Prozesse zu vereinfachen, zu standardisieren, das kommt uns in unserer Branche natürlich massiv entgegen. Das sind klare Trends, die ich sehe. und die man auch umsetzen muss, weil der qualifizierte Handwerker, der wird halt immer schwieriger zu finden sein. Und deswegen ist das schon ein Engpassfaktor, auf den man reagieren muss.
Okay. Vertrieb läuft.
Vertrieb läuft. Wir haben ja dich als Ausbilder, ja. Vertrieb läuft, ja, läuft gut. Ich meine, klar, wir müssen ein bisschen auf die Auslastung schauen, ja. Bei uns wie auch bei den Wettbewerbern, der starke Nachfrage, die wir in der Branche, gerade bei den großen Herstellern haben, führt halt zu zunehmenden Lieferzeiten.
Wir haben ja aktuell das Thema mit dem Holz, genau. Das ist ja die Amerikaner aufkaufen, aber das wird jetzt Goldman Sachs alles aufkaufen und euch wieder geben, oder wie ist das jetzt?
Ja, müssen wir schauen, wie wir das machen, ja.
Ihr habt jetzt gute Kontakte darüber. Ihr könnt es ja wieder
zurück. Ja.
Genau, ihr könnt das Schiff dann mit auf dem Atlantik wieder umkehren, ja.
So ist es, ja.
Ja, gut, aber ich glaube, das ist jetzt halt mal ein Phänomen, das jetzt gerade da ist, aber irgendwo gibt es ja immer Engpässe, ja.
Genau.
Okay, gut. Also vielen Dank für den Einblick mal in die Firma. Jetzt kommt so der dritte Teil, der letzte Teil, Marco. Was kannst du denn einem jungen Unternehmer, einem jungen Verkäufer oder einer aus der Branche für einen Lebenstipp mitgeben? Ich meine, du hast ja schon viel erlebt, hast schon viel selbst gemacht, du bist ein Macher-Typ. Was kannst du denn einem mitgeben? Aber natürlich hast du natürlich das ein oder andere auch mal auf die Nase gerückt und hast daraus vielleicht auch deine Schlüsse rausgezogen.
Ja, klar, gibt vieles, ja. Es gibt ja viele Sprüche, also einmal mehr aufstehen, wenn man hinfällt, ja, da ist sicher viel Wahres dran. Und auch Konsequenz und gut, das hört sich jetzt schon phrasenmäßig an, aber Fleiß heißt ja, schlägt in der Länge immer Talent, ja, das glaube ich wirklich, ja, Talent ist hilfreich auf jeden Fall, aber am Ende ist es Fleiß, was sich durchsetzt, das heißt Konsequenz, Fleiß, auch Konsequenz gehört dazu, aber auch authentisch sein, sich mit den richtigen Leuten umgeben, ja, weil Einzelkämpfermentalität ist schwierig aufrechtzuhalten und einen langfristigen Erfolg als Einzelkämpfer ist extrem schwierig. Es geht nur im Team. Das heißt, schauen, dass man die richtigen an Bord hat. Und mit den richtigen an Bord kannst du meiner Meinung nach, egal in welcher Branche, eigentlich alles machen.
Du bist ein sehr starker Finanzmensch.
Mhm.
Du hast aber auch einen Bauch.
Bitte? Grundsätzlich schon, ja.
Ja, und bist ein Zahlenmensch. Aber wer... Wem hörst du mehr zu, dem Kopf oder dem Bauch?
Puh, ich weiß, also als Finanzmensch würde ich natürlich sagen, den Zahlen, ja. Aber natürlich sind Emotionen und Gefühl und Bauch wichtig, ja. Schnelle Entscheidungen triffst du oft auch aus dem Bauch, wobei da kann man jetzt wieder philosophisch diskutieren, ob du nicht schon... ob jeder durch seine Prägung, durch das, was er schon lange tut, nicht vieles, was er mit dem Bauch trifft, schon erfasst, finanziell auch erfasst oder mit Zahlen erfasst. Von daher, Klaus, tue ich mich schwer, da zu entscheiden, ob ich nach den reinen Zahlen entscheide. Ich glaube, ganz oft entscheide ich schon auch nach einer Einschätzung, wie schätze ich den Menschen ein, mit dem ich gerade zu tun habe. Kann ich langfristig mit dem, ist er an der richtigen Stelle? Loyalität, Konsequenz, kann er hart arbeiten? Viele Themen, an die ich schaue. Natürlich sind Zahlen auch wichtig, ganz klar.
Okay, also super. So, ja, Marco, vielen Dank. War der super, super Podcast, auch weil es so aktuell ist. Jetzt vier Tage nach Veröffentlichung, dass wir den Podcast jetzt machen können und dürfen und dass jetzt das natürlich auch viele hören dürfen. Marco, ich danke dir. Vielen Dank.
Vielen Dank, Klaus. Hat Spaß gemacht.
Ja, danke. Ciao.
Ciao.